Mit 18 Barchef zu sein, ist schon ziemlich ambitioniert. Mit Anfang 20 Geschäftsführer zu werden, macht die Sache nicht unbedingt entspannter. Und wenn man dann auch noch in einem Restaurant arbeitet, in dem die Bar mindestens genauso viel Aufmerksamkeit bekommt wie die Küche, wird's langsam interessant. Ich bin heute in Berlin, in Schöneberg, im Bon Vivant. Und ich treffe Elias Heinz, Bartender und Geschäftsführer, also jemand, der theoretisch morgens über Personal und Zahlen sprechen kann und abends darüber diskutiert, ob ein Drink jetzt wirklich noch 3 Tropfen von irgendwas braucht. Elias kommt aus der Barwelt, wurde früh als Talent entdeckt und hat sich ziemlich schnell nach vorne gearbeitet. Aber genau das finde ich spannend. Was passiert eigentlich, wenn aus dem Freak hinter der Bar plötzlich derjenige wird, der Verantwortung für einen ganzen Laden trägt? Wenn man nicht nur seinen eigenen Drink perfektioniert, sondern Teams führen, Entscheidungen treffen und eine Idee verteidigen muss. Und wie viel von diesen jungen Typen, der irgendwann einmal Bock hatte, verdammt gute Drinks zu machen, eigentlich übrig geblieben ist. Bon Vivant ist dafür eigentlich der perfekte Ort, weil hier vieles nicht so funktioniert, wie man es erwarten würde. Vegetarische Fine Dining, Cocktails, Nachhaltigkeit, Nachtleben. Und mittendrin ein Barkeeper, der irgendwann angefangen hat, nicht nur über Drinks nachzudenken, sondern über die ganze Branche. Heute geht's deshalb nicht um den perfekten Cocktail, sondern um den ziemlich schmalen Grat zwischen Freak sein, Verantwortung übernehmen und irgendwann selbst die Regeln zu machen. Dir viel Spaß bei der Folge und herzlich willkommen, Elias Heinz. Schön, dass du da bist.
Ich bin ein Meister da drin, alle Informationen, die ich im Podcast haben möchte, so oder so ganz ungefragt zu präsentieren.
Okay. 1, 2 oder 3?
Eine 3.
Eine 3. Das ist Freaks zu Tisch, der Podcast von Freaks to Table. Die meisten Menschen kommen ins Bon Vivant. Spricht das eigentlich richtig aus? Ja, ne?
Du bist der Erste, der es richtig ausspricht.
Yes, geil. Also, genau, die meisten kommen ins Bon Vivant, um meistens über Essen zu sprechen. Natürlich Essen zu essen. Lieber Elias, die wichtigste Frage. Was macht für dich einen Freak aus?
Ein Freak hat auf jeden Fall eine Passion für etwas und definiert für sich, glaube ich, Glück im Leben anders. Also jetzt nicht dieser klassische Weg von Karriere, Geld und Glück darüber zu definieren, sondern eben über diese Passion. Und ich glaube, ein Freak sucht nach Lösungen, die bisher noch nicht gefunden wurden.
Hast du jetzt den Prototyp Freak beschrieben oder eher an dich?
Ich habe viel weniger Passion, als man immer so denkt. Ich glaube, ich hab schon die ersten Intuitionen dessen genommen, worunter ich mir einen Freak vorstelle.
Okay. Und das heißt, wenn du von Passion sprichst, du machst es dir eigentlich dann einfach, oder?
Ich glaube, ich bin oft viel pragmatischer. Also, vielleicht greife ich jetzt schon ein bisschen was vor, aber ich glaube, das ist so ein sehr gutes Beispiel. Zu Corona gab es irgendwann in Berlin, ich weiß gar nicht, ob es bundesweit war, aber gab es irgendwann in Berlin die Bestimmung, dass man ab einer gewissen Uhrzeit keinen Alkohol mehr ausschenken durfte.
Ja.
Aber wir konnten jetzt ja aber nicht um 22 Uhr sagen, liebe Gäste, geht jetzt bitte alle nach Hause, wir schenken euch nichts mehr aus. Sondern es war klar, okay, wenn wir keinen Alkohol ausschenken dürfen, brauchen wir gute alkoholfreie Getränke. Und dann habe ich ihm gesagt, anders als viele andere BartenderInnen das vielleicht machen, die sagen, ein Cocktail heißt für mich wirklich mit Alkohol zu arbeiten. Für mich heißt das Bartender-Dasein, dem Gast zur richtigen Zeit, den richtigen Drink zur richtigen Situation zu servieren und zu kreieren. Und ob das jetzt aber mit Alkohol oder ohne Alkohol ist, ist für mich erstmal zweitrangig. Da es zu dem Zeitpunkt aber klare Regeln gab, war von vornherein klar, dass die Drinks ohne Alkohol sein müssen. Und dann fand ich das eher einen kreativen Prozess rauszufinden, wie können wir richtig geile alkoholfreie Drinks machen, die ganz anders, aber auf ihre eigene Art und Weise super gut funktionieren. Und im ersten Hinblick war das eine betriebswirtschaftliche Entscheidung und gar keine Passion für alkoholfreie Drinks. Und irgendwann kam dann, ich glaube, es war ein BZ-Artikel, wo dann die Headline irgendwie war, der alkoholfreie Sommelier Berlins. Und dann saß ich da und dachte so, krass, wusste ich nicht, dass ich das bin, aber wenn ich das jetzt bin, dann I take it.
Ja.
Und dann habe ich quasi eigentlich nur versucht, diese Marke wortwörtlich eher aus marketingtechnischen Gründen weiter auszubauen. Habe dann, okay, was heißt das denn? Wo kann ich dann da vielleicht noch mehrere Steps machen? Und ich trinke gerne Alkohol und ich trinke gerne alkoholfrei. Meistens in jeder Bar, in der ich bin, bestelle ich auch immer zeitgleich zwei Drinks. Einen alkoholfreien und einen mit Alkohol, weil ich dann auch immer am ehesten erkenne, geben die sich bei den alkoholfreien genauso viel Mühe wie bei den alkoholischen. Davon mache ich immer abhängig, ob es in der Bar eine zweite Runde gibt oder ob es bei der ersten Runde bleibt. Aber ja, ich glaube, das beschreibt das so ganz gut. Also ich kann gut aus pragmatischen Gründen für etwas eine Passion entwickeln. Natürlich habe ich auch eigene Passion, aber mein berufliches Tun ist viel stärker lösungsorientiert und darüber Passion entwickeln, als zu sagen, okay, ich bin jetzt, das gibt's ja auch und das ist ja auch total legitim. Es gibt ja auch viele Menschen, zum Beispiel in der alkoholfreien Szene, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken und ich will da irgendwie eine ganz neue Szene entwickeln und das bin ich nicht. Das hatte ich nie so, das war nie mein Plan.
Aber wenn ich mir so die Gastroszene anschaue, dann kann man ja schon eigentlich sagen, dass dieses ganze Thema alkoholfreie Begleitung und Alternativen schon so in den letzten, für mich, vielleicht berichtigst du mich gleich, aber so in den letzten anderthalb, zwei Jahren doch wesentlich interessanter und spannender wird für alle, oder?
Ja, ich meine, das fängt ja immer auf eine ähnliche Art und Weise an. Also am Anfang gab es viele kleinere Brands, die damit angefangen haben, die ersten alkoholfreien Produkte, das weiß ich noch, die waren damals, das war damals so Seedlip mit, die zuerst auf den Markt gekommen sind, die gehören zu Diageo und vorsichtig gesagt, die haben wirklich grausam geschmeckt. Also das war wirklich brutal und da hatte man wirklich extrem schlechte Qualität zu einem wirklich teuren Preis. Und ich finde, man kann immer anhand der großen Global Player erkennen, wie sich so ein Trend entwickelt. Und mittlerweile gibt es Captain Morgan 0,0 im Supermarkt für einen wirklich relativ günstigen Preis. Und spätestens dann weiß man, okay, das ist ein Trend, der im Mainstream angekommen ist. Und ich glaube, das ist in dem Fall auch was Positives und ich befürworte das sehr, weil ich eben auch wichtig finde, dass Konsum und Ernährung nicht vom Geld, also keine Frage des Geldbeutels sein darf. Und nur weil ich alkoholfrei Spaß haben möchte, darf der Gin, den ich dann kaufe, nicht unfassbar viel teurer sein als der alkoholische, weil das einfach meiner Meinung nach unfair ist. Und dieser Trend hat sich, glaube ich, schon auch über Lifestyle und Gastronomie in den Mainstream entwickelt.
Ich muss zum Thema Gin mich einmal outen. Ich hatte schon den größten, wirklich den allergrößten, besten Abend meines Lebens, ohne dass ich wusste, dass ich diesen ganzen Abend alkoholfreien Gin trinke. Und ich weiß noch nicht im Nachhinein, das ist ein bisschen traurig, das muss ich zugeben, aber irgendwie fand ich es auch sehr faszinierend, was allein dieses Kopfding, also zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ausgelöst hat, so hey, ich wusste es einfach nicht, aber ich hatte einen sehr geilen Abend.
Welcher Gin war es?
Du, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Aber ich glaube, so einer von den großen Klassikern. So einer von den ersten, die geschmacklich halt auch irgendwie gut waren, die nicht irgendwie rausgestochen sind, aber sowas in der Richtung war es, ja.
Und es gibt ja immer diese Studien, die besagen, dass einfach dieser Placebo-Effekt schon wirkt. Hattest du das auch?
Es ist dunkel, aber ich würde sagen, ja.
Vielleicht ist es dunkel, weil der Placebo-Effekt gewirkt hat.
Man weiß es nicht. Aber genau eben deswegen. Was denkst du, wo geht die Reise hin? So in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren?
Bis vor ein paar Wochen habe ich die Frage noch sehr eindeutig beantwortet.
Okay.
Und zwar habe ich immer gesagt, ich glaube, also ich bin immer noch überzeugt davon, dass ich denke, dass alkoholfrei sich noch stärker im Mainstream und auch im unteren Preissegment, und das meine ich damit gerade sehr positiv, also einfach im bezahlbaren Preissegment ansiedeln wird, weil und das sieht man ja aktuell zum Beispiel auch noch, die Studie kam ja neulich erst wieder raus, dass der Bierabsatz in Deutschland drastisch sinkt. Der Markt der alkoholfreien Biere oder der Low ABV, also der Biere, die wenig Alkohol enthalten, im Gegensatz zum Gesamtbierverbrauch aber deutlich ansteigen. Das heißt, die Brauereien sind fast schon betriebswirtschaftlich gezwungen, da einen stärkeren Hebel zu nutzen. Und das merken, glaube ich, auch andere große Player im Spirituosenbereich, im Weinbereich. Das ist ja auch ein Riesenthema. Dass der Weinabsatz einfach sinkt und dass viele Winzer fast schon gezwungen sind, damit sie ihre Trauben nicht wegwerfen oder anderweitig verwerten müssen, auf alkoholfreie Weine umzusteigen. Für mich ist dabei immer das Problem, dass ich oft das Gefühl habe, dass das dann für einige Betriebe eher eine Art Notlösung ist. Mhm. Ich glaube, aus einer Notlösung heraus, die mal so nebenbei entwickelt wird, entstehen keine geilen Produkte. Also ich glaube, man muss da schon mit Herzblut und mit Überzeugung dahinter stehen. Und das kann ja gerne aus einer Not heraus. Ich glaube, dass Krise auch dazu führen kann, dass man neue Konzepte und neue Ideen entwickelt. Also ich glaube, es braucht ein Stück weit Krise, damit auch sich so eine Szene entwickeln kann. Aber man sollte schon mit Herzblut und Überzeugung dahinter stehen und auch eben mit Passion. Und dass daraus noch weitere viele geile Produkte entstehen werden. Der alkoholfreie Biermarkt ist super stark. Also ich meine, da gibt es echt mega gute Produkte. Im Weinbereich, denke ich, wird in den nächsten Jahren noch nachgelegt werden, sodass man auch Proxies, das heißt, das sind Weinalternativen, die ganz ohne Traube auskommen, also die quasi über verschiedene Fermentationsarten eine ähnliche Seriosität und Ernsthaftigkeit im Getränk herstellen. Die wird es weiterhin geben. Aber ich denke, dass man auch dazu kommen wird, dass es wirklich klassische Weine wie Riesling, wie Sauvignon Blanc etc. geben wird, die auch nach der Rebe und nach dem Wein schmecken, ohne dass sie Alkohol enthalten. Das ist aktuell noch nicht so, beziehungsweise ich hatte noch keinen, der mich wirklich überzeugt hat zu sagen, ob ich den jetzt trinke oder ein Glas mit Alkohol, ist mir heute Abend eigentlich egal. Ich gehe dann doch lieber aktuell immer noch auf die Proxies. Aber da kommen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren hin. Weshalb ich jetzt komme ich zum Ende, beziehungsweise wo ich angefangen habe. Woran ich aktuell so ein bisschen zweifle, ist, ich dachte auch, der vegane Trend wird deutlich stärker werden.
Ja.
Und der vegane Trend hat aber in den letzten anderthalb Jahren deutliche Rückschritte gemacht. Die Zahlen gehen wieder zurück, es werden weniger vegane Produkte verkauft, produziert. Viele vegane Restaurants weltweit schließen, zum Beispiel auch in Berlin das Freya. Oder beim Freya ist es so, die haben von heute auf morgen einfach ihr gesamtes Konzept umgestellt auf von komplett vegan zu extrem fleischlastiger Karte. Das macht man ja nicht aus Gutwillen oder was auch immer, sondern das macht man vor allem aus der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit. Und was ich mich immer so ein bisschen frage, und da habe ich gar keine pauschale Antwort drauf, ist, wie reagiert der alkoholfreie Trend oder auch der vegane? Oder beim Veganen sieht man es ja jetzt aktuell schon so ein bisschen auf eine aktuell durch Krisen ausgelöst immer konservativer werdende Gesellschaft? Und die Frage kann ich aktuell noch nicht beantworten.
Was bedeutet für dich konservativer?
Ich glaube, das ist jetzt wirklich nur aus meiner Position herausgesprochen oder aus dem, wie ich das wahrnehme, überhaupt gar nicht Fakten hinterlegt. Aber für mich habe ich den Eindruck, dass je größer die Krisen gesellschaftlich werden, also sei es eine Schere zwischen Arm und Reich, sei es globale Krisen wie Kriege, wie Klima, dass all diese Krisen dazu führen, dass sich dass Menschen aus Gesellschaft weniger mutig wird und dass man quasi eher sagt, okay, ich ziehe mich jetzt auf das zurück, was ich kenne, wo ich weiß, was ich bekomme.
So Safety First.
Safety First, ja. Und das auch in Ernährung, Konsum und im Ausgehverhalten sich widerspiegelt.
Spürt ihr das hier im Laden jetzt schon? Also habt ja auch keine tierischen Produkte mehr.
Ja.
So als einer der wenigen bei uns in Berlin. Alle anderen kochen jetzt nicht klassisch, aber na, da geht ihr schon noch in der Kulinarik, genauso wie an der Bar, geht ihr ja euren eigenen Weg.
Ja, also wir sind eins von 9 weltweiten Sternrestaurants, die komplett vegan sind. 1 von 2 in Deutschland. Und ich tue mich schwer zu sagen, oder es fällt mir schwer zu sagen, ob wir das merken oder nicht, weil wir haben unseren Michelin-Stern erst 2023 bekommen, also erst nach der Corona-Krise. Und alle anderen Sternrestaurants, mit denen wir gesprochen haben, sagen, es läuft bei denen seit Corona extrem viel schlechter. Und das hat sich nie wieder zurückentwickelt. Diese Angst, die finanzielle Angst, das Ausgehverhalten hat sich einfach langfristig verändert. Nach Corona ging es ja auch eigentlich immer nur weiter. Es kamen ja immer irgendwie neue Krisen dazu.
Ja.
Und wir kennen den Vorherstand aber gar nicht. Was wir aber wissen, ist, dass viele einfach sagen, wir leben gerade von den Reserven zum Beispiel, die wir uns vor Corona aufgebaut haben. Die werden jetzt irgendwann ausgehen. Wie wir sehen, die Zahl der Sterne-Restaurants in Berlin sind drastisch gesunken in den letzten Jahren. Wir waren vor ungefähr 2 Jahren noch bei 26, 27 oder so. Jetzt sind wir bei unter 20, ich glaube 17 oder 16 oder 17 nur noch, weil die schließen. Und wir kennen das vorher nicht. Das heißt, wir arbeiten die ganze Zeit nur mit dem Nachher. Was ich aber zum Beispiel sehr positiv finde, und es kann natürlich auch sein, dass wir gerade einfach ein Alleinstellungsmerkmal haben. Es gibt kein anderes veganes Restaurant in dieser Qualitätsstufe mehr in Berlin. Und wenn wir die einzigen am Markt sind, vielleicht funktioniert es dann. Was wäre, wenn jetzt noch 3-4 weitere da wären? Kann ich nicht sagen. Aber unseren Brunch haben wir ja erst Anfang diesen Jahres umgestellt auf vegan. Und da ist es tatsächlich so, dass unsere Zahl an Gästen gleich geblieben ist. Glücklicherweise. Wir hatten alle damit gerechnet, dass dem nicht so sein wird.
Dass die eher mehr zum Brunch switchen, oder?
Nee, dass die Gäste eher nicht kommen, weil die sagen, oh, uns fehlen aber beim Brunch Eier oder vegetarisch ist ja okay, aber ohne Käse und ohne Ei zum Frühstück weiß ich ja nicht ganz, ob das funktioniert. Aber nö, unsere Karte scheint gut genug zu sein, dass auch die vegane Karte überzeugt. Und ich bin eh ein großer Fan davon, von dem neuen Konzept.
Würdest du sagen, dass es dadurch vielleicht sogar Gäste gibt, die eher auch dann mal Nachmittag, also abends bei euch buchen? Oder ist das so, nee, das eine ist die Gruppe, die kommt zum Brunch zu uns, die haben Spaß dabei, und die zweite Gruppe kommt halt abends zu uns in Sterneladen und hat da einen geilen Abend?
Es gibt bestimmt eine bestimmte Überschneidung, dass man entweder, also das ist natürlich immer cool, beim Abend zu sagen, wenn es den Leuten super gut gefallen hat, ey, dann kommt doch auch mal am Samstag, Sonntag zum Brunch vorbei. Das funktioniert schon. Andersrum funktioniert es auch, aber deutlich seltener. Also unsere Gäste sind beim Brunch einfach andere, was ich aber auch wichtig finde. Also ich möchte gar nicht nur Kulinarik und Restaurants für Menschen machen, die ein gutes bis sehr gutes Einkommen haben, sondern mir ist eben auch wichtig, das, was ich schon im anderen Aspekt gesagt hatte, dass man ein kulinarisches Angebot mit hochqualitativen Produkten, mit einer super spannenden, kreativen Küche anbietet, was eben auch für den kleineren Geldbeutel konzipiert ist.
Lass uns zurück zum Thema Alkohol kommen. Das ist ja ein Thema, was uns irgendwie alle täglich fast beinahe beschäftigt, zumindest bei uns in der Branche. Sind wir ehrlich, es gibt keinen Tag, wo du nicht irgendwie mal eine Flasche in der Hand hast. Aber was denkst du, denken unsere Gäste falsch über das Thema Alkohol?
Also erstmal, ich glaube, Gäste können nicht falsch denken im Sinne von, sie machen Fehler, so. Aber ich glaube, dass es Vorurteile dem Thema gegenüber gibt, die ich einfach so nicht bestätigen kann aus meiner Erfahrung. Es gab mal eine Zeit lang in Berlin nicht lange. Ich glaube, dass der Trend, also das Konzept war einfach schneller als der Trend. Gab es die erste alkoholfreie Bar Deutschlands. Und das hieß Zero Lick, und damals habe ich mit denen so ein bisschen an deren Cocktailkarte gearbeitet und habe dort auch ein paar Schichten einfach mitgearbeitet, um so ein bisschen das Klientel zu verstehen, um zu gucken, okay, wie funktioniert das, um dort Abläufe zu strukturieren. Das war ein super schöner Laden, die hatten eine wundervolle Atmosphäre, und ich auch als dort arbeitende Person habe mich mega wohl gefühlt. Mhm. Es war irgendwie lustig, es war es war einfach ein unterhaltsamer Abend und das war gesellig, und ich hatte das Gefühl, die Gäste dort hatten sehr viel Spaß, und mir hat es auch Spaß gemacht. Und was mir oft zum Beispiel auffällt, gerade in der Zeit, jetzt nicht hier im Bon Vivant als Sternerestaurant, da ist das seltener so, aber früher, als ich noch in klassischeren Bars zum Beispiel gearbeitet habe, dass einfach irgendwann dieser Punkt kommt, wo Geselligkeit und der Spaß vom Alkohol in so eine leicht gereizte, aggressive Stimmung switcht, wo das dann irgendwann eher andersrum unangenehm wird, dass man so denkt, so, oh, ich habe gerade überhaupt gar keinen Bock mehr, zu dem Gast zu gehen, der riecht unangenehm, der ist irgendwie ein bisschen komisch im Kopf, und eigentlich will ich mir diese Konversation gerade sparen, weil die so inhaltslos ist. Und ich glaube, das ist ein schmaler Grat. Ich persönlich, manchmal, es gibt Abende, da gehe ich raus und sage, ey, ich habe richtig Bock, heute zu trinken, und ich habe Lust, betrunken zu sein. Das finde ich total legitim. Andersrum gibt es eben auch ganz viele Abende, wo ich denke, brauche ich das denn heute wirklich? Und glaube ich nicht, dass ich auch in einer Zusammensetzung bin, wo der Abend auch ganz ohne Alkohol Spaß machen kann. Und oft ist die Antwort ja. Und wo ich ja fast schon so ein bisschen missionarisch unterwegs bin, ist das Thema Getränkebegleitung. Ich bin der Überzeugung, dass eine alkoholfreie Getränkebegleitung jeden oder jede kulinarische Experience besser macht als eine alkoholische Begleitung. Aus dem ganz einfachen Grund, dass am Ende Alkohol die Fähigkeiten unserer Sinne stark einschränkt. Also wir können schlechter hören, wir können schlechter gucken, wir nehmen schlechter wahr. Zum Wahrnehmen gehört aber auch unser gustatorischer Sinn. Also was schmecken wir eigentlich, was nehmen wir da eigentlich gerade auf? Und ich war einmal in einem Restaurant in Berlin, die meinten das sehr gut mit mir, die hatten mich eingeladen. Und das Konzept war, dass es jeden Monat ein neues Menü gab und jeden Monat 12 Gänge, also quasi ein Gang pro Monat. Und dann haben die mir eine 0,2 Weinbegleitung zu 12 Gängen gegeben.
Mhm.
Und ich sage, wie es ist, ich erinnere mich an die letzten 3 Gänge nicht mehr. Und wenn das Menü dann aber 150 Euro kostet und ich einfach die letzten 3 Gänge und das, was sich die Küche dort überlegt hat und wahrscheinlich auch sehr, sehr gut überlegt hat, bekomme ich dann einfach nicht mehr wahr. Das finde ich sehr, sehr schade. Also ich, für mich ist immer wichtig, wenn ich in hochqualitative Restaurants gehe, wo es mir wirklich um Geschmack und um die kulinarische Experience geht, nehme ich immer ausnahmslos die alkoholfreie Begleitung oder zumindest halb-halb, weil mir einfach wichtig ist, dass ich für die letzten 3 Gänge, für die ich ja auch noch zahle, genauso gute Geschmacksexperience habe wie für die ersten 3.
Das ist ein ziemlich spannender Ansatz, weil die meisten entscheiden ja immer nur, ich nehme A oder ich nehme B. Vielleicht ist es für einige auch neu, dann zu sagen, hey, wir können auch switchen dazwischen, auch bei den Gastgebern. Aber du wolltest eigentlich im Ursprung ja Schauspieler werden.
Ja.
Das ist zwar jetzt ein harter Switch, aber hilft dir das manchmal einfach? Also du wirkst jetzt für mich, wir können ja, ne, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber mega sympathisch. Aber ist das, was dir so intrinsisch, was in dir steckt, einfach in Situationen relativ schnell entscheiden zu können oder auch mal zu switchen und sagen, nee, ich mach das so oder so oder so?
Ich glaube, ich werde nicht mehr Schauspieler, aber ich bin mir sicher, irgendwann werde ich mal in einem Theater arbeiten.
Ja, aber in der Bar ist ja auch irgendwie Schauspieler.
Also, und das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube einfach, dass dieses, die Rolle zu wechseln, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz entscheidend und super hilfreich zu wissen, okay, und ich hab ja viel Bühnenerfahrung, also zwischen 6 und 16 stand ich 10 Jahre lang jedes Jahr auf der Bühne und habe irgendwelche Theaterprojekte gemacht, in welcher Rolle oder Funktion auch immer, oder habe auch so kleinere Touren mit Vorlesungen oder mit Lesungen gemacht. Zu wissen, okay, ich gehe jetzt in den Abend als Gastgeber oder ich gehe in den Abend als so moderierende Person, zu gucken, okay, wie reagiert eigentlich mein Gegenüber als Gast oder wie ist die Dynamik an dem Tisch, darauf reagieren zu können, hat ja auch was sehr, erstens ist es sehr improvisatorisch und zweitens auch sehr genau anzupassen. Was ist denn heute meine Aufgabe? Bin ich der Entertainer, weil da vielleicht ein Ehepaar sitzt, was schon seit 30 Jahren zusammen ist und die sich nicht mehr so viel zu sagen haben, und aktiviere die ein bisschen, sag, hey, komm, lass uns mal zusammen in die Küche gehen, lass uns mal gucken, was hier Cooles gibt. Ich erkläre vielleicht 1-2 mehr Sachen am Tisch oder zu den Gerichten oder zum Konzept, weil die vielleicht auch gar nicht so viele andere Themen am Tisch haben und die ganz froh darüber sind, mehr Input zu bekommen. Oder ist da gerade ein frisch verliebtes Pärchen, was ich am liebsten noch im Restaurant ausziehen würde, wo ich weiß, da muss ich gar nicht so viel machen, die regeln das schon für sich ganz alleine. Das ist natürlich für mich ja etwas sehr Leichtes, sich darüber so ein bisschen schauspielerisch eben anzupassen. Also für mich ist wirklich das Restaurant eher so eine Bühne und man geht da eben als Rolle rüber. Und das Zweite, was für mich da wichtig ist, Sachen und Kritik nicht persönlich nehmen.
Okay.
Weil wenn Gäste was zu kritisieren haben, was ja in jedem Restaurant mal vorkommt, oder den Service kritisieren oder die Begleitung kritisieren oder das Essen kritisieren, die Atmosphäre, was auch immer, die kritisieren ja nicht mich als Person, die kennen mich als Person ja gar nicht, sondern die kritisieren, wenn dann meine Funktion, mein Job, mein Beruf, und einfach zu wissen, ich gehe nach Hause und ich nehme diese Kritik und kann die ja gerne auch konstruktiv umsetzen, weil Kritik kann auch oft natürlich berechtigt sein, muss jetzt deswegen aber nicht an mir als Person zweifeln oder muss das nicht persönlich nehmen und gehe dann mit genauso guter Laune am nächsten Tag wieder zur Arbeit, wie ich den letzten Tag begonnen habe.
Ja. Ja gut, kann man ja weil der Gast ist ja nicht mehr da zum Schluss.
Ja, aber ich finde, das ist ein Learning. Also man muss sagen, am Anfang habe ich schon Kritik sehr häufig sehr persönlich genommen. Gerade was so Geschmack von meinen Drinks angeht.
Mhm.
Bis mir irgendwann aufgefallen ist, die Geschmäcker sind sowieso so unterschiedlich. Was für die einen sauer ist, ist für den anderen zu süß. Was für den nächsten super scharf ist, ist für den anderen überhaupt gar nicht scharf. Und da bin ich mittlerweile wirklich so, fuck it, wenn es dir nicht schmeckt, ich nehme es von der Rechnung, alles gut, du bekommst einen neuen Drink. Wenn dann 5 Leute das Gleiche sagen, dann zweifle ich manchmal auch an mir, aber dann ist es auch berechtigt.
Das heißt, oder gab es auch schon Gäste, die deine Idee oder dir die vielleicht auch weitergeholfen haben in der Entwicklung, wo du einfach gesagt hast, hey, die Kritik, da
würde ich schon auch irgendwie nochmal drüber nachdenken oder die dich näher zu einem nächsten Ziel gebracht hat bei dem?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja angefangen mit 16 an der Bar zu arbeiten und die Barleitung im Bon Vivant habe ich übernommen, da war ich 19. Das heißt, auf diesem Niveau vom Fine Dining in Berlin, Berlin ist einfach immer eine andere Hausnummer. Also reden wir über, keine Ahnung, ich komme aus Göttingen.
Das ist egal, bei Berlin ist eigentlich alles anders.
Genau, also man muss auf einmal, ist die Barleitung heißt nicht mehr einfach neue Drinks zu konzipieren und jeden Abend an der Bar zu stehen, sondern auf einmal kommt Marketingaufgaben dazu, da kommt PR dazu, da kommt Öffentlichkeitsarbeit, da kommt Kompetenz. Da kommt Competitions dazu, also Wettbewerbe.
Ja, ja.
Da kommen Gespräche mit VertreterInnen, die in kleineren Städten überhaupt gar nicht vor Ort sind, weil es sie dort gar nicht gibt. Also da kommen so viel mehr Aufgaben dazu, die ich überhaupt gar nicht kannte. Also dieser Sprung von einer Kleinstadt nach Berlin kulinarisch ist extrem, auch als dort arbeitende Person. Und ich hatte einfach erst 3 Jahre Kleinstadterfahrung, als ich nach Berlin gekommen bin. Und musste dann direkt auf einem ganz anderen Level performen. Und da gab es zum Beispiel irgendwann, das fand ich sehr lustig, gab es mal eine Kritik, da stand dann, ja, Essen hat mir ganz gut geschmeckt. Ich glaube, bei der Getränkebegleitung war beim Getränkehändler Wermut im Angebot, weil jede Getränkebegleitung mit Wermut war. Und dann war ich erst ein bisschen pikiert und dachte mir so, hä, was ist denn jetzt sein Problem? Und dann gucke ich in meine Getränkebegleitung und sehe, dass ich in 4 von 6 Gängen einfach Wermut eingebaut habe und denke mir so, ach shit. So, also ich glaube, dadurch, dass das für mich einfach in sehr frühen Jahren noch ein sehr großer Lernprozess war und ist, habe ich mich dann manchmal auf so Themen fokussiert. Und hatte dann viel Wermut, hatte dann mal viel Sherry und war dann irgendwie immer so fokussiert auf bestimmte
Themen. Die Wermut-Ära quasi.
So genau, die Wermut-Ära und musste dann irgendwann so eine Balance finden. Und ich glaube, diese Balance findet man eben auch nur über Erfahrung und über Feedback.
Ja.
Und mir ist es gar nicht aufgefallen, weil die Begleitung produziere ich ja nicht am Stück, sondern alle paar Wochen, anders als andere Restaurants, haben wir nicht immer einen großen Menüwechsel, weil wir davon nicht so viel halten, weil wir einfach denken, man kann nicht 7 Gerichte zu einem Zeitpunkt mit der gleichen Qualität und mit dem gleichen Anspruch wechseln, sondern das ist einfach zu viel und da geht irgendwo irgendwas verloren, sondern wir sagen, wir lassen ein Gesamtmenü immer durchlaufen und wir wechseln alle paar Wochen
ein Gericht.
2 Gerichte aus, damit jedes Gericht einfach mehr Zeit und mehr Entwicklungszeit bekommt und mehr Aufmerksamkeit. Und dann ist es halt so, dass wenn du mal alle 3 Monate hier essen gehst, dann kommst du halt hier essen und hast 3 von 7 Gerichten schon mal gegessen, die dir hoffentlich gut gefallen haben. Kommst du nach 6 Monaten wieder, ist wahrscheinlich die ganze Karte neu. Das heißt, ich habe wahrscheinlich irgendwann mal eine Wärmebegleitung gemacht. 2 Monate, 3 Monate später kam dann die zweite dazu und irgendwann habe ich geguckt, ach shit, jetzt sind es gerade 4. Das fand ich schon ganz lustig.
Gab es auf deinem Weg auch mal Entscheidungen, die dir Angst gemacht haben?
Ich finde es immer ganz schön, unser Chef Jules, dem das Bon Vivant gehört und der das Bon Vivant gegründet hat, der sagt immer zu einem, das ist einer seiner Lieblingssprüche, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren könnte? Und dann denk mal kurz drüber nach und dann sage ich meistens, naja, wenn das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass irgendeinem Gast die Begleitung nicht gefällt oder dass er einen schlechten Abend im Restaurant hat. Und dann fragt Jules, okay, und wie schlimm ist das wirklich? Und dann muss man leider antworten, es ist im Vergleich zu einem anderen wahrscheinlich ein sehr, sehr geringes Risiko. Und dann sagt er so. Und dann sage ich, gut, dann probiere ich es einfach aus. Also die Angst, nee, eigentlich nicht. Klar gibt's immer Fehlentscheidungen, die trifft man und die weiß man dann und probiert man es aus und ändert es man halt wieder. Aber dass wirklich man Angst vor einer Entscheidung hatte oder ich, eigentlich nicht, nein.
Nice. Zweite Frage dazu. Wann hast du das letzte Mal etwas riskiert, obwohl alle dagegen waren?
Häufig.
Deswegen, als ich die Frage mir so, oh, das ist die Frage, die ich dir definitiv stellen muss, weil die passt so wie Faust aufs Auge zu dir.
Ja. Es gibt viele kleine Beispiele. Es gibt, ich wollte zum Beispiel so bestimmte Gläser haben. Das sind so kleine Tonschälchen. Da kostet jedes Tonschälchen 11 Euro und die werden nur in Mexiko per Hand produziert und dann nach Deutschland geschickt. Und ich kam hier an, war relativ neu, 19, unerfahren und bin, glaube ich, in meiner ersten Woche ins Büro gegangen, habe gesagt, so, von diesen Schälchen hätte ich gerne 60 Stück für die Getränkebegleitung. 60 Stück, 11 Euro ist ein Invest für ein Restaurant. Und dann schaute Jules mich an und meinte,
what the fuck?
Was? Warum? Fang doch erstmal an mit dem, was wir haben. Und ich habe gesagt, nein, ich will diese Schälchen haben. Ich brauche diese Schälchen. Und Jules hat gesagt, vergiss es, ich werde die Schälchen nicht kaufen. Ich kann mir das so nicht leisten. Und dann meinte ich, okay. Und dann meinte ich, pass auf, ich bezahle sie von meinem privaten Geld.
Wirklich?
Und wenn wir diese Schälchen nach 2 Jahren immer noch haben, dann gibst du mir das Geld zurück. Und Jules hat gesagt, okay, machen wir so. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren im Bon Vivant. Es gibt die Schälchen immer noch und ich habe das Geld zurückbekommen.
Wirklich? Respekt. Nicht schlecht. Wenn du unserem Nachwuchs was mitgeben könntest, ganz allgemein, das muss nicht nur unbedingt im Thema Bar oder irgendwie unterwegs sein, aber ich meine, wir haben alle das gleiche Problem, egal wer, egal in welcher Richtung, alle suchen irgendwie Mitarbeiter, Nachwuchs, eher auch ein schwieriges Thema. Bildet ihr eigentlich aus hier?
Nicht? Ja, wir bilden aus. Sogar sehr viel. Also wir haben 3 Auszubildende in der Küche und im Service haben wir 2 Auszubildende und ich glaube 4 Dualstudierende. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich, wir machen immer nicht so festgelegt, weil das ist einfach ein bisschen schwierig, sondern wir machen immer so nach Zyklus ein Nachwuchsdinner. Das heißt, an 2 Tagen hintereinander entwickeln die Auszubildenden und die Studierenden ein eigenes Menü, eine eigene Getränkebegleitung, konzipieren den Abend selber, also gestalten die Menükarte, entscheiden über die Blumendeko, entscheiden über die Musik und entscheiden über den Ablauf, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass Praxis und selber machen zum einen das Verständnis für das, was wir machen, deutlich erhöht und das aber den größten Lerneffekt hat.
Ja, und es hilft dir ja auch zu spüren. Einfach, du merkst dann nach so einem Abend, das ist so viel Theorie, die wir alle in der Berufsschule von früher kennen, aber du merkst auch, hey, was hat die Musik mit den Leuten gemacht? Was macht es, wenn ich mit denen ein bisschen lache? Etc. Absolut, total spannend.
Genau, und der Service geht zum Tisch und dann fragen 5 Leute, warum ist jetzt Getränkebegleitung inklusiv oder kostet das extra? Schon weißt du, okay, ich habe das Pricing auf der Menükarte nicht richtig gestaltet, da muss ich mir nächstes Mal was anderes überlegen. Und in der Küche weißt du genau, ach so, deswegen sagt Nico immer, ich muss, also Nico ist unser Küchenchef, ich muss 3% nehmen und darf nicht 2 nehmen, weil dann wird mein Schaum zu dünn oder was auch immer. Und ich glaube, das einfach, das meiste Lernen sich festigt und auch die Motivation langfristig funktioniert, wenn die Leute das selber ausprobieren und selber entwickeln. Weil wir hatten das Nachwuchsdinner vor 2 Wochen. Am ersten Tag waren die alle super verängstigt, hatten richtig Schiss, dass das schief geht.
Natürlich, und bist ja auch aufgeregt.
Dann ist der Abend vorbei und die bekommen vom gesamten Restaurant Standing Ovation und Applaus. Und dann gehst du schon in den zweiten Abend mit doppelt so großer Brust und richtig viel Selbstvertrauen und rockst auch den zweiten Abend darunter. Und das ist, glaube ich, Energie, die kannst du, wenn man das so sagen kann, langfristig speichern. Und mein Tipp an den Nachwuchs ist, lass dir Zeit bei der Entscheidung, wo du hingehst und was du machst. Lass dich, natürlich ist ein gewisses Grundeinkommen wichtig, aber lass dich nicht vom Geld leiten, sondern überleg dir, welches kulinarische Konzept passt zu mir. Und damit, das meine ich jetzt nicht, ich mag italienische Küche, ich gehe in eine Pizzeria, sondern wo sehe ich mich später? Was kann ich mir vorstellen? Und in welchen Betrieben habe ich eigentlich das größte Learning? Also wo gibt's eine Ausbildung, wo man sich tatsächlich Zeit dafür nimmt, dir was zu erklären, wo man diese Verantwortung übergibt, wo die Strukturen einfach so geschaffen sind, dass du dein eigenes kulinarisches oder betriebswirtschaftliches
wie du Charakter einfach bekommst. Ein Learning halt auch heißt. Genau. Also nicht hergehen und überlegen, auch Mensch, naja, da würde ich gern, sondern, also bei mir war es tatsächlich so in der Küche damals, ich habe immer überlegt, in welcher Stadt würde ich gerne arbeiten. Also bei mir gab es so den roten Faden, 1 Jahr eine Küche und dann ziehe ich auch weiter. Und das war mit meinen Küchenchefs vorher auch immer so abgesprochen, im Kennenlerngespräch, wie auch immer. Aber bei mir war immer der Grund, in welcher Stadt möchte ich gerne mal leben. Weil dann ist alles andere, ich bekomme Geld, ich habe eine Wohnung, ich kann mir dadurch die Wohnung leisten, etc. Ich habe Arbeit und lebe halt da, wo ich Bock habe. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da wo ich manchmal sind wir, glaube ich, auch zu verkopft oder ist man auch als Lehrling klar auch noch nicht mutig genug, woher auch. Ich meine, das sind junge Menschen. Ja. Aber einfach mutig zu sein, was interessiert mich oder auf was habe ich Bock? Was interessiert dich denn? Möchtest du nochmal einsteigen dazu? Nö. Nee, möchtest du nicht? Möchtest du überhaupt nicht mehr
heute? Das war nur ein motiviertes Jahr.
Was motiviert dich denn so außerhalb?
Außerhalb von der Arbeit?
Ja, was Boah. Macht Elias, wenn hier das Licht aus ist und abgeschlossen?
Das ist eine gute Frage. Ich gehe sehr gerne ins Theater. Das liebe ich. Und Kultur an sich überhaupt. Und ja, ich glaube, wenn man in der Gastro ist, kann man Beruf und Privat natürlich schwer trennen.
Ist ja fließend.
Ich bin schon auch sehr glücklich, wenn am Ende des Monats genug Geld da ist, um ein paar Mal sehr gut essen zu gehen und neue Konzepte und neue Bars kennenzulernen. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen stresst, ist, dass in Berlin Läden eröffnen und schließen, bevor man es geschafft hat, sie zu besuchen. Das ist wirklich ein großer Stressfaktor. Weil
eine FOMO.
Man denkt sich immer so, ja, da gehe ich in ein paar Monaten hin und dann guckt man und sagt, ach shit, ist schon wieder geschlossen.
Ja.
Und dann denke ich jedes Mal, ach, wenn es jetzt schon wieder geschlossen ist, dann war es bestimmt auch nicht gut genug, um es zu testen.
Ja, aber das stimmt. Das ist bei uns sehr, sehr schnelllebig, was so Gastro-Konzepte angeht. Absolut.
Nee, und ich glaube aber, was für mich schon auch Motivation ist, das betrifft natürlich Arbeit und Privates. Aber deswegen kann ich überhaupt so lange hier sein. Also ich war vorher, ähnlich wie du es eben gesagt hast, nie länger als ein Jahr in einem Betrieb, okay. Weil ich dann noch irgendwann einfach gelangweilt war. Oder ich das Gefühl hatte, ja, meine Entwicklungsschritte waren begrenzt. Und in Boy Wow bin ich jetzt schon seit 5 Jahren, weil ich eben angefangen habe als Barleitung. Ich habe mit Nikodemus das kulinarische Konzept entwickelt von dem Boy Wow zu vorher, zu dem Bon Vivant, was dann eben auch mit einem ganz anderen Konzept ja den Stern bekommen hat. Hab dann die Getränkebegleitung konzipiert, bin dann eher in die Restaurantleitung, Serviceleitung gegangen, hatte dann gar keine Lust mehr, jeden Abend zu arbeiten und bin dann irgendwann ins Eventmanagement / in die Geschäftsführung gegangen. Also ich hatte hier so viele Felder, wo ich mich immer weiterentwickeln kann. Mittlerweile hat Bon Vivant ja noch viele andere Projekte. Wir haben eine Kochschule, wir haben eine Cocktailschule, wo man eben Kurse machen kann. Wir haben auch ein sehr cooles neues Projekt, Movie to Menu, wo wir einen Film zeigen und das Essen und die Getränke servieren in dem Moment, wo es aus dem Film, wo sie auch gegessen werden. Also Ratatouille zum Beispiel, Pulp Fiction. Aber was für mich immer total wichtig ist, und das merke ich ganz oft, ich könnte nicht in Läden arbeiten, die so ein bisschen seelenlos daherkommen. Also wo keine Passion hinter dem steht, was sie machen. Und ich habe tatsächlich auch manchmal so eine Sinnkrise, deswegen sage ich auch immer, irgendwann werde ich nochmal was anderes machen, wenn es um Gastronomie geht, weil ich denke, boah, es gibt so viele Themen gesellschaftlich, an denen man arbeiten könnte und müsste und wo man irgendwie Input geben könnte, wo ich gefühlt nichts mache. Und dann frage ich mich immer, ist Gastronomie denn der richtige Bereich? Weil ich finde, Gastronomie ist am Ende schon immer so ein Luxus-Add-on. Ist natürlich nice to have und die Menschen brauchen das auch und es tut sicherlich auch der Psyche und der Seele gut, rauszugehen und essen zu gehen und sich mit Menschen zu treffen, siehe Corona. Aber mir ist der Input immer zu klein. Und was mir ganz viel Motivation gibt, ist, dass ich weiß, dass die Konzepte, für die ich arbeite, dass die auch eine bestimmte Vorbildfunktion haben. Vegan, gesund kann man nicht sagen, aber bewusste Ernährung, dass wir zum Beispiel mit unseren Kochschulen bieten wir Kochkurse für Kinder oder für Schulen in sozialen Brennpunkten an, wo ich weiß, okay, da setzen wir schon mal was an. Und dass wir einfach immer so viele kleine Projekte haben, wo ich denke, wir sind auch ein Leuchtturm, wir sind ein Pilotprojekt und sei es nur, dass Menschen zu uns kommen, die gerne Fleisch essen und sagen, ach so, man muss ja gar nicht jedes Mal Fleisch essen.
Ja.
Ist schon ein Big Achievement und wenn das mein Beitrag ist, dann bin ich damit happy. Und dann motiviert mich das auch. Man muss es sich nur ab und zu zwischendurch immer mal wieder vor Augen führen.
Du hast gerade gesagt, so Richtung Gesellschaft. Wenn du jetzt morgen sagen könntest, so, hier ist halt Feierabend, ich habe alles erreicht und getan, was ich im Sinne des Bon Vivant für dich selber leisten kann. Ich habe jetzt die Freiheit zu sagen, jetzt tue ich das, wo ich auch für brenne. Was wäre so das Erste? Könntest du das sagen?
Ja, klar, sofort. ich würde Dramaturg an einem Theater werden. Also der Dramaturg an einem Theater oder die Dramaturgie an einem Theater entwickelt den Spielplan, also den Inhalt oder die inhaltliche...
quasi das Thema Volksbühne, wir bauen jetzt mal einen Pool im Sommer vor die
genau,
Volksbühne.
Genau, das würde die Dramaturgie entscheiden oder die würden sagen, die Stücke spielen wir, den gesellschaftspolitischen Fokus setzen wir. Also man hat ganz viel Entwicklungspotenzial und man kann eben auch gucken, und das ist ja nun mal leider so, Theater ist jetzt nicht das in Berlin, ist die Auslastung krass, also die Theater sind bei fast alle über 95% Auslastung. Aber wie bekommt man eigentlich zum Beispiel Theater so gestaltet, dass das wieder näher an die Menschen und näher an den Mainstream rankommt, ohne so viel Inhalt zu verlieren. Ist schwierig, ist, glaube ich, sind schon viele Generationen mehr oder weniger dran gescheitert. Und trotzdem hätte ich da Lust drauf, diese Herausforderung nochmal anzunehmen, weil es eben auch was ganz anderes ist. Und glaube ich, trotzdem die Fähigkeiten, die ich hier im Bon Vivant lerne, mir dabei extrem helfen würden.
Die wären?
Inhaltliche Gestaltung, Mut zur Entscheidung, also zu sagen, wir spielen das jetzt oder wir servieren das jetzt so oder wir machen das jetzt auf diese Art und Weise oder wir servieren jetzt mal einen Drink, der absolut nicht Mainstream ist und gucken, ob der funktioniert. Ähnlich ist es bei glaube ich, der inhaltlichen Setzung eines Theaters oder eines Spielplans auch. Natürlich, mittlerweile ist das Bon Vivant mit all den Sachen, die dort drumherum passieren, ein Unternehmen, was so um die 60 Mitarbeitende fasst. Auch da hat man natürlich eine gewisse Verantwortung und auch bestimmte Kenntnisse im Thema Mitarbeiterführung, Finanzierung. Ein ganz großes Thema, wo ich finde, das Theater zum Beispiel viel zu wenig machen, Öffentlichkeitsarbeit und PR. Also lade ich Food-Influencer ein? Welche Influencer lade ich eigentlich zu welchem Event ein? Wer passt wozu? Das sind alles Kenntnisse, die ich, glaube ich, hier schon mitbringe. Und ich glaube aber, das Allerwichtigste ist, Rückgrat und die Freiheit, Entscheidungen zu treffen und auch die Konsequenzen davon zu tragen.
Du hast gerade so ein bisschen Marketing angesprochen und es ist ja für viele, das ist auch, glaube ich, wieder eine Berliner Bubble. Für uns ist das relativer Alltag.
Essentiell vor allem einfach.
Genau. Aber für viele andere, die jetzt so ein bisschen vielleicht ländlicher sind oder sich vielleicht auch generationstechnisch schwer tun, weil es nicht ein neues Medium ist, aber es gibt ja auch Generationen, für die es ein bisschen schwierig ist. Ja, warum soll ich die denn machen? Ihr nutzt es schon relativ viel, oder?
Extrem. Also ich bin, ich weiß nicht, wie wir das machen, weil tatsächlich sind wir gar nicht so gut in Instagram und Social Media. Trotzdem sind wir, glaube ich, das Berliner Sterne-Restaurant, was die meisten Instagram-Follower hat.
Okay.
Wir haben einfach früh angefangen. Wir haben früh erkannt, dass Zusammenarbeit, Kooperation mit Content-Creatern extrem wichtig ist. Gerade weil wir nicht so stark sind. Also wir sind nicht so gut da drin, nebenbei im Alltag, wie es jetzt vielleicht ein Billy Wagner tun würde, extrem viele Videos aufzunehmen oder irgendwelche lustigen Reels behind the scene aufzunehmen oder irgendwelche TikTok-Trends zu verfolgen. Dafür sind wir einfach mit ein bisschen zu viel Seriosität am Produkt dran. Also uns ist am Ende das Produkt immer wichtiger. Wenn ich jetzt an einem Nachmittag mit einer Kamera in die Küche kommen würde und zu Nico sage, ey Nico, erklär mir doch mal deine neue Konzeptidee, aber mach das irgendwie in Form irgendeines TikTok-Trends, dann würde er sagen, komm, zieh Leine. Und weil wir gerade da einfach von frühzeitig erkannt haben, dass das nicht unsere Stärke ist, haben wir immer gesagt, okay, wir müssen auf externe Reichweite setzen und das hat uns irgendwie bis hierhin weit gebracht.
Wenn ich mich jetzt nicht damit auskenne, wie macht ihr das? Schreibt ihr dann einfach, habt ihr jemanden, der schaut, hey, wer ist relevant gerade in der Szene oder laufen die zufällig mal vorbei? Wie, wenn ich jetzt keinen Draht dazu hätte, wie kann ich die Bubble für mich als Gastronom öffnen? Aus eurer Sicht, aus deiner Sicht.
Also unter info@bonviva.berlin könnt ihr gerne Marketingkurse buchen. Nein.
Zack, genau, die nächste Mal. Ich werde bitte mitgeteiligt. Ja.
Nein, also wir haben natürlich früh angefangen und wir haben einfach gesagt, fuck it. Also ja. Ganz oft, es ist ungelogen, kommen viele Berliner Gastronomen auf uns zu und sagen, könnt ihr uns erklären, wie ihr das macht?
Ja.
Und dann sagen wir, dann ladet die Leute doch einfach mal ein. Und dann habe ich ganz oft schon gehört, oh, aber das sind dann ja 140 Euro fürs Menü, dann bringen die ja noch eine Begleitperson dabei mit und dann sind das schon 280 Euro, dann trinken die ja auch noch was und dann habe ich am Ende eine Rechnung von 500 Euro, die ich verschenke. Und dann stehe ich jedes Mal da und sage, ja, aber du zahlst ja nicht 500 Euro, sondern dein Wareneinsatz sind vielleicht 40% dessen und gemessen daran, was du daraus bekommen könntest, ist es gut. Und
ja, und wenn wir ehrlich sind, ist ja, wenn ich eine Marketingagentur dafür nehme, also ich war lange im Konzern unterwegs, da sind halt 500 Euro und nix. Da hast du auch noch nix.
Deutlich teurer.
Großartig, da hast du vielleicht gerade mal die Idee, wo die Reise hingehen könnte, aber da ist für dich noch nichts entstanden.
Nee, absolut. Genau. Und dann haben wir angefangen, einfach Leute einzuladen. Zweites Thema ist einfach, persönliche Beziehungen sind immer besser. Networking, auf Events gehen, Leute kennenlernen, zu sagen, hey, pass auf, cool, dass wir uns kennengelernt haben, komm doch morgen mal zum Essen rum. Und wenn man sich schon persönlich in die Augen guckt hat, sich einmal die Hand gegeben hat, dann fällt es den Leuten viel schwerer zu sagen, ja, ich schicke dir dann aber noch eine Rechnung, sondern die werden sagen, klar, super gerne komme ich zum Essen rum, ich wollte eh schon mal vorbeikommen. Und dann bekommt es irgendwann eine eigene Dynamik. Also dann sehen andere Content-Creator, Lifestyle-Influencer, was auch immer, ach, die laden Leute ein, da kommen Leute hin und dann fangen die an, von selbst an zu fragen. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo wir 10 Anfragen am Tag bekommen von irgendwelchen Influencern, die bei uns vorbeikommen wollen. Und da müssen wir schon mittlerweile deutlich aussortieren. Also das Frechste, was ich neulich hatte, war, die hatte dann irgendwie 4.000 Follower oder so, hatte 3 Videos hochgeladen und hatte dann gefragt, ob sie zum Dinner mit 2 Personen und Getränkebegleitung kommen kann. Und dann meinte ich, du pass auf, also ich schätze sehr, dass du dein Content aufbauen willst.
Ja.
Deswegen würde ich dich einfach auf die Getränke einladen, weil ich dich supporten will. Aber das steht in keinem Verhältnis zu dem, wo du gerade bist. Und hab ihr dann sogar noch gesagt, du pass auf, wenn du erstmal einfach Content brauchst, um zu wachsen, dann starte doch bei kleineren Läden einfach, wo du vielleicht nicht auf 500 € eingeladen wirst, sondern wo du vielleicht auf ein Stück Pizza eingeladen wirst. Und du kannst trotzdem ja Content üben und trainieren und dann kannst du, wenn du irgendwann größer bist, nochmal kommen. Und hat sie nicht mehr drauf geantwortet.
Schon mal wieder zurück bei Kritik und lernen und annehmen können. Aber bist du ein Mensch, der gerne Support gibt?
Ich bin ein Fan, also ja, doch grundsätzlich schon, aber ich bin ein Fan von Nehmen und Geben. Also und das finde ich, gerade in der Gastrobubble wird es immer sehr laut propagiert, aber nicht immer so umgesetzt. Und am Ende des Tages, sind wir ehrlich, wissen wir alle Gastronomen, die in Berlin sitzen, abgesehen vielleicht von Nas City Chicken, wissen, wie schwer es ist und wie hart der Kampf ist, zu überleben und trotzdem gute Leistungen, gute Produkte auf den Teller zu bringen. Und ich denke mir dann immer, warum muss denn die Konkurrenz so groß sein? Ich kenne niemanden, der sagt, mein absolutes Lieblingsrestaurant ist XY und ich gehe jetzt jeden Tag nur in dieses Restaurant. Sondern es ist doch schön, wenn man weiß, okay, das ist mein Lieblingsrestaurant, das gehe ich vielleicht einmal im Monat. Dann habe ich aber immer noch 3 andere Wochen im Monat, wo ich vielleicht einmal essen gehe. Und das verteilt sich dann auf andere Restaurants. Also ich finde immer diese Konkurrenzgedanken nicht besonders ertragreich und wünsche mir dann oft noch stärker zu sagen, lass uns doch Tipps und Tricks einfach austauschen. Es gibt einige Restaurants, mit denen ich das in Berlin wirklich gerne mache und wo wir auch uns wirklich sagen, du pass auf, morgen kommt der zu uns, soll ich den nicht nochmal zu euch schicken oder hast du schon von der Kooperation gehört? Ich glaube, das würde ganz gut zu euch passen. Aber das ist bei Weitem nicht mit allen so.
Ja, absolut. Also ich bin ja auch beruflich viel unterwegs und ich merke das immer wieder. Ich darf Gastronomen besuchen, man sitzt zusammen und du merkst so, hey, von meiner Blickweise und ich glaube, das ist kein klassischer Außendienst, den ich tue, aber alle haben die gleichen Probleme und alle wünschen sich eigentlich. Ich meine, früher bei mir, als ich gelernt habe, ich habe in Bayern gelernt, da gab es noch einen Gastronomen-Stammtisch, der halt einfach organisiert war und dann ist das einmal rundherum gegangen und dann hat man sich halt irgendwie abends mal getroffen auf ein Glas, was auch immer, und hat sich halt einfach ausgetauscht. Aber ich finde auch, dass ich weiß nicht, war es vor der Krise besser?
Da gab es uns noch nichts, kann ich nicht sagen.
Ja gut, stimmt, ja. Nein, aber das ist genau das, und da gebe ich dir vollkommen recht, dieser Austausch, und das ist das, was wir ja auch bei Freaks to Table versuchen, auf die Beine zu stellen. Das eine ist der Austausch auf den Veranstaltungen, aber halt jetzt auch weiter zu denken und zu sagen, hey, eigentlich egal ob Produzent oder kleine Manufaktur oder jemand, der dir die Lebensmittel dann auch liefert, wir sitzen ja alle im gleichen Boot und ich verstehe es immer nicht, warum man sich dann gegenseitig die Butter auf dem Brot nicht gönnt, sondern einfach sagt, hey, lass uns zusammensetzen, du, wir haben das ausprobiert, ich habe da den Kontakt für dich, weil zum Schluss sagen wir ja eigentlich alle immer, unsere Gastrobubble ist eigentlich die geilste Bubble und ich denke mir dann immer, ja, aber irgendwie gefühlt hört sie bei jeder zweiten Haustür genau da auch auf.
Ja, ja, total.
Also gründen wir hier mit den neuen Gastro-Stammtisch, den man dann auch unter bonvivant.de oder .com, ich weiß nicht.
Punkt Berlin.
Punkt Berlin. Kann man den dann auch buchen.
Aber wir nehmen ganz klassische Agenturpreise, also wir sind da schmerzlos.
Ja, du, Qualität muss ja auch bezahlt werden.
Aber wir stellen am Ende auch eine Urkunde aus.
Ja, eine Teilnehmerurkunde.
Teilnehmerurkunde.
Teilgenommen.
So am Online-Seminar.
Ja, wie sie. Das läuft dann aber durch. Das ist ein Video, was ja, man genau downloaden muss.
Einmalig aufgenommen und dann kannst du dir deine relevanten Snippets so raussuchen selber.
Sehr gut. Ja. Apropos raussuchen. Wie suchst du dir deine Zutaten oder wie kommst du, wo fängt die Idee deines Drinks an?
Oh, das ist sehr vom Anlass abhängig. Das eine ist natürlich unsere Getränkebegleitung. Die funktioniert immer in primärer Absprache mit Nikodemus. Das heißt, Nico kommt mit einer Gerichtidee und dann erzählt er uns davon, sagt du, das werden die Hauptfaktoren, das wird eher leicht, das wird eher säuerlich. Nach mittlerweile ein paar Jahren kennt man natürlich oder kennen wir oder kenne ich oder alle Menschen, die daran beteiligt sind, natürlich auch so ein bisschen die kulinarische Sprache von Nico. Und dann ist der Ansatz oft ganz unterschiedlich. Also ich meine, da muss man ja eh gucken, wo im Menü taucht das auf. Also mit welcher Intensität muss ich eigentlich arbeiten? Und dann gibt's ganz unterschiedliche Ansätze. Dann sagt Nico manchmal, boah, das ist eher ein fettiges Gericht. Ich hätte gern was leicht säuerliches dagegen. Oder Nico sagt zum Beispiel, oh, ich hätte gern irgendwie Lavendel eingebaut in das Gericht. Das hat aber auf dem Teller überhaupt nicht gepasst. Vielleicht können wir Lavendel einfach in der Begleitung einbauen und darüber quasi das noch ergänzen. Das ist natürlich so der Ansatz bei der Getränkebegleitung. Die geht ganz stark von Nico und dem Essen aus. Bei den Drinks in der Karte und vom Menü her arbeite ich immer eher konzeptionell. Also es gibt quasi immer eine Gesamtidee für den Drink und dann gucke ich, okay, wie komme ich eigentlich zu der Gesamtidee? Einer meiner Lieblingsbeispiele damals war zum Beispiel Ayran und Minze hieß der, glaube ich.
Ist auch wieder so eine Berliner Geschichte.
Ja. das fand ich irgendwie cool. Da wollte ich einfach einen Cocktail mit einem Löffel servieren und aus einer Schale. Und dann habe ich
also wie eine Suppe quasi.
Genau, das war eigentlich wie so eine Kaltschale, so ein bisschen wie so eine Ajo Blanco. Da habe ich mit Vetiver gearbeitet, dann habe ich mit Miso gearbeitet, mit ein bisschen Soju war da noch drin und mit einem Minzöl. Also es war wirklich eher wie so eine sehr aromatische Suppe. Und trotzdem über die Minze und den Ayran sehr leicht, sehr frisch, sehr berlinerig, sehr frühlingshaft. Sah aber wunderschön aus. Oder eine komplett weiße Flüssigkeit hatte es in der Schale mit diesen grünen Punkten drauf. Und in die Idee war ich einfach verliebt. Und dann habe ich eher geguckt, okay, was passt denn geschmacklich dazu? Und die Idee stand zuerst. Die Art, wie ich servieren wollte, stand zum Beispiel zuerst. Ähnlich hatte ich das schon mal. Da habe ich einen Cereal String zum Brunch gemacht. Der war so ein bisschen angelehnt an so ein Ramos Gin Fizz. Und obendrauf waren diese typischen bunten Fruit Loops, die man sonst von sehr bösen Marken kennt. Und das war einfach der perfekte Brunching. Die Leute haben den gesehen. Der wurde auch mit einem Löffel serviert, damit du quasi Fruit Loops von dem Cocktail nehmen konntest. Und danach hast du ihn dann aus der Schale getrunken. Das sind so Drinks, wo ich dann sage, okay, da fange ich quasi mit dem Konzept und der Idee an.
Ja.
Und die ich nenne sie jetzt mal die Cocktailsprache, anders als die Tellersprache, die Cocktailsprache ist zuerst da und dann gucke ich, was passt eigentlich dazu. Andersrum dann natürlich, das ist auch wahrscheinlich eher ein Berlin-Ding, kommt dann irgendwann Adidas auf dich zu und sagt, du, pass auf, wir bringen 3 neue Parfüms raus und wir brauchen für den Abend 3 passende Drinks, die zu dem Parfüm matchen. Dann fange ich natürlich inhaltlich an und sage, okay, was für Kopfnoten habe ich etc. Also das ist wirklich immer sehr anlassbezogen. Grundsätzlich kann man aber sagen, ich bin nicht so dieser typische Bartender, der sagt, oh, ich habe jetzt hier einen Highland Whisky, der mit einem Sherry Cask Finish kommt, der 3 Monate länger gemalzt wurde. Das ist mir Latte. Also das ist überhaupt nicht die Art, wie ich arbeite. Dafür gibt's andere Bartender, die das oder Bartenderinnen, die das viel besser können als ich. Ich bin dann eher so der konzeptionelle Trinker. Und ganz, ganz wichtig ist für mich, nimm dich und das Getränk nicht so ernst. Sie ist immer mit einem kleinen Augenzwinkern, sie ist immer mit ein bisschen Leichtigkeit. Und für mich steht die Experience oft auch über dem Geschmack. Was nicht heißt, dass der Geschmack schlecht ist, aber ich finde immer, man sollte sich zu krass überbewerten.
Ja. Und gibt es einen Go-To-Getränk, wo du sagst für dich, das eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit, das ist so ein, geht immer?
Bezazar-Rosé-Tonic. Könnte ich zum Frühstück trinken, kann ich trinken, wenn ich auf Partys bin, weil du kannst 8 davon trinken, bist nicht betrunken. Es ist ein bisschen bitter, es ist ein bisschen fruchtig, es ist ein bisschen rosa, pink, leicht. Jeder mag's und es ist einfach der absolut beste Drink und da kommt auch nichts ran.
Und was halten wir von der Negroni-Gang, der stark wachsenden?
Nee. Hat mich noch nie gecatcht. Ist mir immer zu seriös, ist mir immer zu heavy. Ich bin immer, also jetzt sehr klischeehaft gesprochen, ich bin immer eher so der Girls-Drink-Trinker.
Also eher ein sanfte, fruchtige eher Sachen, sanft, oder?
Fruchtig und genau das, also mir ist der Spaß und so ein bisschen die Leichtigkeit wichtiger als jetzt die letzte Note von diesem absolut krassen Wermut, der da eingebaut ist, zu schmecken. Bin ich meistens so. Es ist mir einfach zu anstrengend. Dafür trinke ich nicht. Ich trinke für Gesellschaft, ich trinke für eine gute Zeit. Und wenn ich esse, ist es anders. Dann konzentriere ich mich gerne drauf. Ich persönlich bei Getränken bin so, Getränkebegleitung ist auch anders. Die muss für mich auch, da bin ich sehr picky und da bin ich auch sehr streng.
Okay.
Wenn ich aber zum Trinken rausgehe, will ich gute Drinks haben, aber ich gehe nie dafür raus, um jetzt aus irgendeinem Whisky die krassesten Aromaten noch rauszuschmecken, sondern dann will ich einen geilen Drink, der eine geile Experience ist und dann ist mir der Rest eigentlich ein bisschen egal. Vielleicht mache ich auch irgendwann noch eine ganz große konzeptionelle Entwurf und eröffne noch eine Bar, weil ich bin ein absoluter Schaumfetischist. Also ich liebe jegliche Form von Schäumen, ob das jetzt eher so Bubble-Schaum ist oder so Espuma-Schaum. Also Schaum und Drinks ist für mich immer ein Must und eines Tages will ich eine Bar machen, die nur Schäume serviert.
So Badewannen-Style.
Bisher habe ich aber Jules noch nicht davon überzeugt bekommen.
Naja, er hört es ja jetzt dann wahrscheinlich auch. Könnte auch wieder so eine Berlin-Fetisch-Geschichte werden.
Auf jeden Fall. Ich will es aber auch ein bisschen dirty, aber ich will es so ganz pink. Es ist ein bisschen trashy, aber es darf auch trashy sein. Die Leute, die da, es passt eigentlich gar nicht zu mir, weil ich komme ganz anders rüber. Aber alle Leute, die da arbeiten, die müssen auch so ein bisschen sehr glitzer, sehr einfach so ein bisschen zu doll pink und ein bisschen zu viel Glitzer haben. Und die Drinks, die da kommen, sind aber trotzdem extrem gut. Also man denkt, das ist Trash, das ist so ein bisschen der nächste Bubble Tea Laden, der an der Ecke aufmacht. Und dann trinkt man das und sagt so, boah, krass, dieser Drink für 9 € ist wirklich eine Experience. Und ich sehe das dann auch tatsächlich irgendwann als Kette in Deutschland. Ich brauche dann nur noch den richtigen Investor dafür.
Ja, ja.
Also auch info@bonvivant.berlin, wer an das Konzept glaubt.
Sehr gerne, auf jeden Fall. Das heißt, Daydrinking?
Daydrinking ist das Allerbeste. Ich liebe das.
Bin da auch großer
morgens
Fan von.
Ich liebe auch, dass wir jetzt von alkoholfrei über Gesellschaft zu absolut alkoholverherrlichen
gewechselt. Ja, nein. Wir sind nicht verherrlicht. Das ist eine Situationsaufnahme aus deinem und meinem Leben. Meine Freundin zum Beispiel trinkt gar nicht. Und ich bin jetzt mittlerweile seit über einem halben Jahr. Und was ich für mich festgestellt habe, was ich total verrückt finde, dass ich darüber nachdenke, wenn meine Freundin sagt, ja, ich bin da mit einer Freundin weg. Ja, die trinkt bestimmt, was ich ja nicht. Und ich sitze, während ich mir diese Sprachnachricht anhöre und denke mir so, aber warum verwehrst du dich denn dem Spaß? Ich bin selber nicht, ich trinke relativ gesittet und relativ wenig. Aber wenn dann, ähnlich wie bei dir, dann will ich halt Spaß haben. Ja. Dann will ich da, dass es knallt, dass es geil ist, dann will ich nicht das Gleiche, was ich überall bekomme, sondern dann hoffe ich und wünsche ich mir auch, dass jemand Kreatives da an der Bar steht, der sich frei ausleben kann in meiner Welt. Aber wie absurd ist es zu überlegen, so, also was Alkohol für eine Rolle spielt, so dass ich, wenn meine Freundin mir eine Nachricht schickt, ja, die trinkt dich nicht, und ich denke mir so, na, aber warum willst du denn nicht Spaß haben?
Voll. Also ja, ich muss sagen, so um darauf zurückzukommen, ist immer mein perfekter Sonntag. Der klappt leider immer nur so alle 3-4 Monate. Mhm. Ist leider so, wenn man in der Gastronomie Erfolg haben will. Aber mein perfekter Sonntag ist relativ, ich bin eh kein Langschläfer, aber so bis 9 zu schlafen, dann irgendwo richtig geil brunchen zu gehen, schon beim Brunch auch ein bisschen zu trinken.
Ja.
Gutes Wetter, Park, noch 1-2 Drinks, vielleicht eine kleine Bar zwischendurch. Dann zwischen 11 und 17 Uhr einen dauerhaften, geringen Spaßpegel zu haben. Um 17 Uhr irgendwo zu sitzen und dann, keine Ahnung, irgendwie asiatische Handpulled Noodles zu essen oder so, auch so ein Berlin-Ding.
Ja.
Und dann da aber schon nicht mehr zu trinken.
Okay.
So langsam. So,
dass die Nudel langsam ausfadet.
Genau, so, das fadet so langsam aus. dann zu Hause tatsächlich bin ich großer Fan von Vorabendschlaf. Mhm. Also du wirst jetzt bestimmt als Ernährungsnerd sagen, großer Fehler. Aber so zwischen 18 und 20 Uhr so einen kurzen Nap zu machen, danach ist Alkohol raus und dann kann man nochmal neu in den Abend starten. Der ist dann allerdings alkoholfrei.
Okay.
Und dann zu sagen, okay, was machen wir jetzt noch? Treffen wir uns noch mit Freunden, spielen irgendwas, gehen wir nochmal raus, gehen wir... Keine Ahnung, ich will jetzt nicht Paddle-Tennis spielen sagen, weil das ist schon wieder so ein Berlin-Ding. Aber irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Cooles machen. Und dann steht man am nächsten Morgen am Montag auf, geht um 8 zur Arbeit und ist fresh. Bester Sonntag.
Ich wüsste nicht, ob ich nochmal rauskomme dann wieder abends. Weil ich werde dann auch so leicht bettfaul.
Ja, aber zum Beispiel so eine Comedy-Show, man muss nicht jedes Mal muss man noch was Aktives machen.
Okay.
Aber sich zum Beispiel einfach so eine Comedy-Show reinzusetzen und sie einfach nur berieseln zu lassen, richtig gut.
Ja, funktioniert. Absolut. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen.
Dann auf der Comedy-Bühne.
Das war eine Ansage. Wir sind am Ende.
Scheiße.
Oder machen wir weiter?
Wir machen weiter.
Ich bin da völlig entspannt. Wir haben auch genug Zeit.
Alles gut. Das soll ja auch ein bisschen Klickzahlen bekommen. Ich habe gehört, 45 Minuten ist das Beste, was geht.
Ist das so? Ich habe mich damit tatsächlich null beschäftigt.
Ja.
Ich habe Tobias Beetz irgendwann mal gesagt, Digi, was ist mit dem Podcast? Warum liegt der brach? Weil für die, die die Freaks nicht kennen, sind mittlerweile über 100 Manufakturen, Gastronomen, Köche, jemand wie du, Bartender, Geschäftsführer und alle vereint aber diese, genau das, was du beschrieben hast heute, diese Leidenschaft, was neu, nicht was Neues zu machen, aber was Bestehendes richtig zu machen. Nicht besser, weil das fände ich auch wieder falsch zu sagen, sondern einfach seinen Weg zu gehen, an den man selber glaubt. Ja. Und das war für mich die Idee zu sagen, hey, warum, wie geil ist das? Über 100 Manufakturen und alles, was da rundherum zählt, die genauso wie du eine Geschichte erzählen können. Warum machen wir das nicht? Und dann war das relativ schnell tatsächlich, dass Tobi gesagt hat, ja dann, Attacke Hü, wie Tobi halt ist. Ja, und Patrick auch, ja dann, mach halt. Und deswegen bist du quasi die Premiere heute. Ich bringe mir das auch nur nebenbei bei. Quasi. Ich habe auch tatsächlich nicht geguckt, was macht Sinn, was bringt Klickzahlen oder irgendwas.
Ja, hast du aber top gemacht.
Oh, danke. Es war jetzt auch kein Fishing for Compliments. Aber es ist halt für mich, ist der Gedanke, diesen Podcast zu machen, halt tatsächlich der Gedanke, diese Geschichten, die, finde ich, gehört werden sollen, draußen einfach nach draußen zu tragen. Und für mich, da kommt mein altes Marketing-Ding, was halt auch so der Gedanke, hey, das ist eigentlich die billigste Werbung, die wir uns alle gegenseitig geben können. Weil es ist wirklich absurd wenig, was man dafür... Klar, du hast ein Investment für die Technik, aber ansonsten... Ja, braucht man einfach nur Zeit.
Je mehr Podcasts du aufnimmst, desto günstiger wird die Technik. Nee, bei mir ist andersrum. Ich will schon die ganze Zeit einen Podcast machen. Irgendwie auch einen kulinarischen Podcast. Mein Problem ist aber, ich habe halt keine Reichweite, die ausreicht, um das konzeptionell umzusetzen. Also suche ich noch eine Person, die viel Reichweite hat, um mit mir einen kulinarischen Podcast zu machen.
Lass mich raten, die kann sich auch unter bonvivant.berlin
oder info@bonvivant.berlin bei mir bewerben natürlich.
Ja.
Aber ich habe es andersrum gemacht. Ich habe mich dann erst mit einem Podcast-Produzenten getroffen,
okay,
mir von dem erzählen lassen, wie das Ganze funktioniert.
Ja.
Er hat gesagt, 45 Minuten ist das Beste, wenn du Werbung schalten willst und das quasi kommerziell nutzen willst, dann darf es auch 1,5 Stunden gehen. Aber dann funktioniert es nicht um die Klickzahlen, sondern eher über die Werbung. Und dann hat er mich gefragt, mit wem will ich das denn machen? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, kennst du wen? Und dabei ist es dann leider...
Da ist er auseinandergegangen. Na Mensch, aber immerhin sitzen wir hier. Mein lieber Elias, ich sag ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für das die ganzen Geschichten, die wir miteinander unseren Zuhörern zukommen lassen können. Wenn du dir wünschen könntest, wer hier mit am Tisch sitzt als nächster Gast, fällt dir da spontan jemand ein?
Das muss ja ein Freak sein, oder?
Es sollte erstmal, muss aber nicht. Das, was dir, wo du sagst, die Geschichte gehört.
Ich finde, wir sollten direkt einfach mal, um die ganze Idee von dem Podcast so ein bisschen schon in der zweiten Folge in Frage stellen, sich mit Bennys Buffet zusammensetzen und 1 Stunde lang nur über Autos reden. Ich kenne niemanden, mit dem man so viel über Autos reden kann. Der ist ein absoluter Autonerd und ich kann das ja gar nicht nachvollziehen. Für mich ist Auto immer nur so, also ich fahre gerne Auto, aber der ist so ein absoluter, der weiß alles. Und ich war schockiert, weil ich dachte, irgendwie hat er nicht so gewirkt, aber der weiß alles über Autos. Ich fände, das wäre doch auch einfach mal ein ganz guter
Off-Topic-Folge.
Einfach mal eine Stunde lang bei Freaks to Table über
Autos reden, Anti sein. Mein Lieber, vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Das war Freaks to Tisch, der Podcast von Freaks to Table. Danke, dass du heute mit uns am Tisch gesessen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit jemandem, der sie auch hören sollte. So können die Geschichten hinter den Freaks von Freaks to Table noch mehr Menschen erreichen. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, folge Freaks to Tisch, lass ein Like da und verpasse keine neue Folge. Alle Infos zu unserem Gast und die Links zu Freaks to Table findest du in den Shownotes. Und wenn dir noch etwas auf der Zunge liegt, schreib mir gerne, kommentier die Folge oder schick mir eine Mail. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Zu Tisch.